und willkommen bei Stadtland vernetzt, dem Vodafone-Podcast für die Immobilienwirtschaft. Hier sprechen wir über Themen, die die Branche heute und morgen bewegen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bleiben dran an den Themen. An den Themen, die die Immobilienwirtschaft bewegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadt, Land, vernetzt. Vor gut 3 Jahren haben wir in unserem Podcast über den ambitionierten Start von OXG gesprochen, dem Joint Venture von Vodafone und Altis. Dieses Joint Venture hat sich zum Ziel gesetzt, den flächendeckenden Glasfaserausbau in Deutschland entscheidend voranzutreiben. Mit einem besonderen Ansatz: Open Access. Heute wollen wir eine Zwischenbilanz ziehen. Wo steht OXG 3 Jahre nach Gründung? Konnten die gesteckten Ziele erreicht werden? Welche Herausforderungen und Chancen haben vielleicht Strategieanpassungen bedingt? Für diese unternehmerische Bestandsaufnahme in Sachen digitaler Infrastruktur haben wir den passenden Gesprächspartner eingeladen. Stefan Rüther, Chief Commercial Officer der OXG. Lieber Herr Rüther, herzlich willkommen zu Stadtland vernetzt.
Hallo Herr Hankele, ich freue mich auf das Gespräch.
Ich mich auch. Und ich habe ein paar Themen mitgebracht und aufgeschrieben. Was mich besonders in den kommenden Minuten interessiert, ist Ihre Sicht auf den Stand des Glasfaserausbaus, die Resonanz des OXG-Konzepts, die gelebten Partnerschaften mit der Wohnungswirtschaft, die Kooperation mit Städten und Kommunen und natürlich der Blick in die Zukunft. Passt das für Sie?
Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich drauf.
Ja, dann lassen Sie uns gleich mal starten. Ich habe natürlich auch im Vorfeld Ihren Lebenslauf mir angeschaut und ja, Sie sind schon sehr, sehr lange im Geschäft und vor Ihrem Engagement bei der OXG waren Sie bei Vodafone jahrelang in verantwortlicher Position tätig. Wenn Sie jetzt auf die vergleichsweise kurze Zeitspanne der vergangenen 3 Jahre seit Gründung der OXG zurückblicken, gab es diesen einen Moment oder diese eine Begebenheit, die Ihnen als wegweisend für die Entwicklung der OXG in Erinnerung geblieben ist?
Ja, also zunächst einmal, Sie haben recht. Das Unternehmen ist jetzt 3 Jahre alt und damit eigentlich noch ein sehr junges Unternehmen. Aber ich kann Ihnen sagen, die 3 Jahre waren sehr aufregend und sehr spannend. Und wenn ich so zurückblicke, was ist so aus meiner Sicht so das eine Event, was uns wirklich prägt und geprägt hat, dann würde ich wahrscheinlich die Anfangsphase des Unternehmens hier nennen. Sie müssen sich vorstellen, ich war, wie Sie vorhin gesagt haben, 14 Jahre bei Vodafone in einem Konzern und dort ist es natürlich so, dass die Prozesse eingespielt sind, dass Verantwortlichkeiten klar sind, dass Produkte geliefert werden und so weiter. Also ein wirklich eingeschwungener Zustand. Und hier bei OXG hatten wir eine Startup-Situation und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Wir haben begonnen mit ca. 4 bis 5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Wir waren alles Mitarbeiter aus Konzernen und haben uns dann in einer Situation befunden, wo wir wirklich bei null gestartet sind. Wir hatten keinen Unternehmensnamen, wir hatten keine Mitarbeiter-PCs, wir hatten keine E-Mail-Adressen und all das nicht. Und diese Phase war natürlich entscheidend für den Aufbau des Unternehmens und geprägt durch viele, viele Entscheidungen, die wir treffen mussten. Also es ging um den Markennamen, den Namen unseres Unternehmens. Es ging um die ersten Kernprozesse, wie wir möglichst schnell agieren wollen. Es ging um die Einstellung des Führungsteams, die wichtigsten Prozesse. Wir haben in der Phase die IT strukturiert. Wir haben mit einer kompletten Greenfield-IT gestartet. Und zuletzt haben wir auch die Unternehmenskultur, die wir uns vorgenommen hatten, mit etabliert, die geprägt sein sollte von Vertrauen, Verantwortung und Neugier. Und dementsprechend war also wirklich diese Anfangsphase ganz entscheidend. Und ich glaube, da davon profitieren wir noch heute, dass wir damals aus meiner Sicht die richtigen Entscheidungen getroffen haben.
Okay, also höchst interessant, ne, dass alle aus den Konzernen kamen und dass auch letztendlich mehr oder weniger Konzerne sich entscheiden, hier wirklich so ein Startup zu gründen mit all den Herausforderungen, aber auch gleichzeitig Chancen, die sowas gibt. Sie haben von den neuen Prozessen, von den neuen Verantwortlichkeiten gesprochen. Sie haben auch von der Startup-Mentalität gesprochen. Wenn Sie jetzt die Entwicklung in einer Antwort zusammenfassen müssten, haben Sie die gesteckten Ziele von Start 2023 Stand heute erfüllen können?
Also wenn ich jetzt zurückschaue auf die 3 Jahre und auf das, was wir erreicht haben, wo wir jetzt stehen, dann bin ich unglaublich stolz und sicher, dass wir die gesteckten Ziele erreicht haben. Ja, wir haben ein Team von über 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die hoch motiviert sind, die super ausgebildet sind. Wir haben die wichtigsten Prozesse etabliert. Wir haben eine starke Präsenz im Markt mittlerweile. Anfangs kannte OXG niemand. Mittlerweile muss man sich nicht mehr vorstellen, wer das Unternehmen ist, sowohl in der Branche als auch bei den Wohnungswirtschaften und Kunden. Ja, wir haben eine deutliche Professionalität erreicht in unseren Prozessen. Und last not least, wir sind ja auch schon mit den ersten Produkten live. Die ersten Kunden sind mittlerweile auf unserem Netz. Also von daher, ja, wir haben auf jeden Fall das, was wir uns als Ziel vorgenommen hatten, erreicht und sind wahnsinnig stolz darauf.
Jetzt waren Sie 3 Jahre auch mitten im Aufbau, in der Findungsphase jetzt als Organisation. Inwieweit haben sich denn die Rahmenbedingungen im Markt seit 2023 verändert und haben diese Veränderungen strategische Anpassungen bei Ihnen bedeutet oder mussten Sie strategische Anpassungen vornehmen?
Also der Markt hat sich deutlich verändert, da komme ich gleich nochmal drauf. Aber wichtig ist, die Hauptstrategie, die wir uns gesetzt hatten vor 3 Jahren und die wir verfolgt haben, die gilt nach wie vor. Und es hat sich sogar herausgestellt, dass die Strategie wirklich perfekt passt in diesen Markt. Ja, und die Strategie ist geprägt davon, dass wir Glasfaser in die Fläche bringen wollen, dass wir großflächig ausbauen wollen, dass wir echtes FTTH bauen, also wirklich Glasfaser bis in die einzelnen Wohneinheiten hineinbauen, dass wir das kostenlos tun, sowohl für Eigentümer als auch für Mieter. Unser Open Access Konzept, worüber wir später noch sprechen werden, und auch die Tatsache, dass wir Vollausbau machen, also sprich ganze Objekte ausbauen und nicht nur Einzelstiche bauen. Also diese Strategie, die wir uns vorgenommen hatten, die ist wirklich immer noch genau die richtige und daran haben wir keine Änderung vorgenommen. Wenn man sich den Markt anschaut, dann hat sich der deutlich verändert in den letzten 3 Jahren. Ne? Wir hatten vor 3 Jahren einen sehr wettbewerbsintensiven Markt noch mit sehr, sehr vielen alternativen Spielern, die auch Glasfaserinfrastruktur bauen wollten. Das ist deutlich ausgebremst worden. Wir haben gesehen, dass viele der Unternehmen ihre Ausbaupläne nicht mehr weiterverfolgen oder stark eingebremst haben. Das hat dazu geführt, dass deutlich mehr Tiefbaukapazität plötzlich im Markt verfügbar war, ne? Was für uns wieder positiv ist. Also wir konnten eigentlich die Veränderung im Markt für uns positiv nutzen. Zum einen durch den geringeren Wettbewerb, zum anderen aber auch durch frei werdende Tiefbaukapazitäten zum Beispiel. Ja, und dadurch haben sich für uns wirklich Chancen ergeben, die wir positiv sehen. Aber natürlich, als kleines Unternehmen und Startup muss man immer mal wieder flexibel seine Richtungsweisungen ändern und leichte Anpassungen machen im Rahmen der Strategie, der Gesamtstrategie, die wir uns gesetzt hatten.
Gab es da irgendwelche besonderen Lessons learned, die Sie teilen möchten, die Sie in den letzten 3 Jahren gelernt haben?
Also es ist wirklich, das Thema Tiefbau war wirklich ein Riesenthema für uns. Wir hatten anfangs gedacht, wir können mit wenigen Partnern zum Beispiel auskommen. Ne? Wir haben das deutlich diversifiziert. Wir haben unglaublich viele Partner mittlerweile an Bord, die uns helfen, mit denen wir Projekte gemeinsam machen, um einfach diese Herausforderungen auf mehrere Schultern zu verteilen. Und das ist für uns auch ein Learning gewesen, wo wir wirklich so ein bisschen so eine leichte Anpassung unserer Taktik gemacht haben.
Glasfaser ist und bleibt eine Schlüsseltechnologie für die Digitalisierung Deutschlands. Aber zwischen den Ausbauzielen in Sonntagsreden und der Ausbaurealität liegt nun mal viel Praxisarbeit. Die haben Sie ja auch schon geschildert. Als wir vor 3 Jahren bei Stadtland Vernetzt erstmals mit der OXG sprachen, hieß es, die Entscheidung über Ausbaugebiete fällt in engen Austausch mit der Wohnungswirtschaft. Es geht also um einen angezeigten und geprüften Bedarf, vor allem im städtischen Raum. Und dabei wird das vorhandene Koax-Netz der Vodafone überbaut. Ist das weiterhin Ihr Ansatz?
Ja, das ist weiterhin genau der Ansatz, den wir verfolgen. Wir überbauen das Koax-Netz von Vodafone. Wir fokussieren uns auf den Ausbau von den Gebieten, wo sehr starker Bedarf ist und vor allem um den Ausbau von Wohnungswirtschaften. Und das funktioniert bei uns so, dass wenn wir Gebiete auswählen, in denen wir ausbauen möchten, dann suchen wir uns typischerweise Ankerkunden, also Anker-Wohnungswirtschaftskunden, mit denen wir Kooperationen schließen und für die wir dann den Ausbau versprechen. Und das machen wir in sehr, sehr enger Zusammenarbeit mit Vodafone, weil Vodafone aus der Historie heraus durch das Kabelgeschäft natürlich eine unglaublich gute Beziehung zur Wohnungswirtschaft hat. Und das hilft uns sehr, über die Kontakte von Vodafone und dann unseren Ansatz, die Wohnungswirtschaft als Partner zu gewinnen. Und natürlich wollen wir nicht nur, sag mal, Inseln bauen, also in einzelnen Städten immer nur inselhafte Wohnungswirtschaftsobjekte anschließen, sondern wir haben schon auch den Anspruch, ganze Stadtteile auszubauen oder Teile von Städten oder teilweise auch ganze Städte auszubauen. Ja, und so ist es halt, dass wir, unser Ansatz, dass wir immer, wenn wir Ankerwohnungswirtschaften gefunden haben, da entsprechend die Gebiete drumherum mit in unsere Ausbauplanung nehmen. Und das ist etwas, was insbesondere auch den Kommunen sehr gefällt, weil die wollen natürlich möglichst flächendeckenden Ausbau haben. Ja, aber also weiterhin die Strategie, die wir vor 3 Jahren auch besprochen hatten, Fokus auf Wohnungswirtschaft ist weiterhin unser Ziel. Und es zeigt sich auch, dass dieser Ansatz wirklich sehr, sehr gut funktioniert hat bisher.
Also die Wohnungswirtschaft als zentraler Partner und als Ankerpunkt in den jeweiligen Kommunen bis hin zum Flächenausbau dann letztendlich. Jetzt haben Sie ganz aktuell mit der Viva West eine Kooperation für den Glasfaserausbau geschlossen. Geben Sie uns doch bitte mal ein paar Rahmendaten einerseits zu Viva West und Ihrer Kooperation. Ist es etwas, also was mich besonders interessiert, ist es etwas Repräsentatives oder ist es ein spezielles Beispiel?
Also Viva West ist das letzte große Announcement, was wir gemacht haben, im Sinne von wirklich ein großer strategischer Deal, ja, der sich dadurch auszeichnet, dass die Viva West natürlich nicht nur in einer Stadt tätig ist, sondern in vielen und einfach sehr, sehr große Bestände hat. Wir haben eine zweite Kooperation ähnlicher Form mit der Vonovia, auch Ende letzten Jahres verkündet. Und ich muss sagen, diese beiden Deals, die machen uns vor allem sehr stolz, ne? Weil wir als relativ junges Unternehmen natürlich auch irgendwie Vertrauen gewinnen mussten in der Branche. Und wenn zwei solch große Unternehmen wie die Viva West und auch die Vonovia uns das Vertrauen schenken, dann ist das der Beweis, dass unser Ansatz wirklich gut funktioniert. So, ist das jetzt ein Einzelfall oder Strategie? Ich würde sagen, es ist Strategie. Allerdings, natürlich gibt es von diesen großen Wohnungswirtschaften nicht unendlich viele, noch weitere natürlich. Aber es geht auch um die kleineren Wohnungswirtschaften. Und klein heißt ja auch hier, dass sie oft Bestände haben mit über 1.000 Objekten und mehr, manchmal 10.000 Objekten, ne? Also das ist weiterhin unser Fokus und das ist das, worauf wir uns konzentrieren. Wir machen natürlich nicht mit jedem zu jedem Deal eine Pressemitteilung, ja, deswegen sieht man ihn nicht immer. Aber wir haben unglaublich viele von sehr namhaften Wohnungswirtschaften zusätzlich als Partner gewinnen können und freuen uns sehr. Und wir haben auch sehr früh mit dem GDW, also dem Bundesverband Deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen, einen Pakt geschlossen, weil wir gesagt haben, wir möchten wirklich da auch Eckpfeiler setzen, an denen sich Wohnungswirtschaftsunternehmen, die dort im GDW organisiert sind, orientieren können. Ja, und auch das war Teil unseres Erfolgsmodells, dass wir also nicht nur Einzelwohnungswirtschaften adressieren, sondern versucht haben, auch über den GDW sozusagen Rahmenbedingungen zu setzen in diesem Markt. Und haben daraus gelernt, dass wirklich viele Wohnungswirtschaften uns auf der Basis dann auch das Vertrauen geschenkt haben. Also von daher, es ist absolut Strategie und ich hoffe, dass wir noch weitere solcher Deals schließen werden.
Welche Rolle spielen hier Kommunen und Städte in diesem Zusammenhang? Können Sie das auch vielleicht nochmal erläutern?
Also eine ganz wichtige Rolle. Auch da, wir haben den Ansatz, und das ist immer geprägt in unserer Kultur, partnerschaftlich vorzugehen. Das ist sowohl mit der Wohnungswirtschaft der Fall, aber auch mit den Städten und Kommunen. Und wir sind sehr früh in Kontakt getreten mit eigentlich in Deutschland fast allen großen Kommunen, um uns vorzustellen, um unseren Ansatz zu präsentieren, um zu zeigen, wer wir sind und auch das Vertrauen letztendlich zu gewinnen. Und also den Kommunen ist unser Ansatz, der kommt sehr gut an bei den Kommunen, weil wir einmal diesen partnerschaftlichen Ansatz haben, zum anderen, weil sie sehen, wir sind wirklich Partner der Wohnungswirtschaft, wir sind in der Lage, halt auch große Objekte zu bedienen und letztendlich die Digitalisierung in den Kommunen voranzubringen. Und was ich vorhin sagte, dass wir nicht nur Einzelobjekte bauen, sondern wirklich ganze Polygone, ist halt auch für die Kommunen sehr wichtig, weil die möchten gerne eine möglichst flächendeckende Abdeckung mit Glasfaserinfrastruktur haben. So, und in unserem Falle ist es so, dass wir keine Vorvermarktung machen. Das machen andere oder haben andere Unternehmen oft gemacht, die sind in haben sich eine Stadt ausgewählt, wo sie ausbauen wollen, sind dann aber erstmal mit einer Vorvermarktung reingegangen und haben gesagt, erst wenn eine bestimmte Mindestquote von Kunden erreicht ist, dann findet der Ausbau tatsächlich statt. Das sorgt für sehr viel Unsicherheit, insbesondere auch bei den Kommunen, auch bei den Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen, die sich natürlich auch irgendwie verpflichten gegenüber den Bürgern, dass Glasfaserausbau passiert. Und wenn diese Quoten nicht erreicht werden und die Unternehmen sind dann wieder zurückgetreten, dann gab das sehr, sehr viel böse Kritik. Und durch unseren Ansatz, der also wirklich keine Vorvermarktung benötigt, können wir einfach wahnsinnig viel Sicherheit geben. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, der uns hilft.
Was ich so ein bisschen kritisch finde, ist immer, dass ich halt nur in dieser Vorvermarktung auch einen kostenlosen Anschluss an mein, als Eigentümer bekomme oder später ihn teuer kaufen müsste. Und das führt natürlich dadurch, dass wir viel Glasfaser haben, aber wenig Glasfaser bis ins Haus hinein. Jetzt haben Sie vorher gesagt, bei OXG ist das anders. Sie gehen kostenlos bis ins, für den Mieter und für den Eigentümer bis ins Haus hinein. Ist das der große Unterschied, warum es vielleicht erfolgreich ist oder warum Sie vielleicht mehr Kunden gewinnen können als andere Mitbewerber?
Ja, ganz sicher. Also ich meine, das ist natürlich ein Riesen-Commitment, was wir abgeben, ne? Auch ein finanzielles Commitment, um einfach den Kunden Sicherheit zu geben. So, und wir sagen, wir investieren in die Infrastruktur von uns aus, weil wir glauben, dass Glasfaser am Ende erfolgreich ist und dass wir am Ende über unser Open Access-Modell auch unser Geld verdienen. Und das erlaubt uns diesen Ansatz, dass wir das für die sowohl für die Eigentümer von Immobilien als auch für Mieter kostenfrei machen. Ja, und das ist auf jeden Fall ein sehr wichtiger Aspekt, der dazu beitragen wird, dass wir wirklich auch die Kundenpenetrationsraten erreichen und möglichst viele Kunden auf unser Glasfasernetz am Ende bringen. Weil wenn wir das Vertrauen haben, dass wir bauen dürfen, das kostenfrei tun, das dann auch wirklich tun, na, dann kommen die Kunden auf unser Netz am Ende. So, und das Ganze ist noch untermauert durch unseren Open Access Ansatz, mit dem wir dann halt auch sicher sind, dass wir eine hohe Kundenpenetration erreichen können.
Dann lassen Sie uns genau auf Ihren Open Access Ansatz eingehen. Also was bedeutet der genau?
Ganz vereinfacht gesprochen heißt das, dass wir als Unternehmen keine Endkundenverträge machen. Also ein Mieter einer Wohnung oder der sich für ein Glasfaserprodukt entscheidet, der kann nicht bei uns dieses Produkt kaufen, sondern wir sind ein Infrastrukturunternehmen, was Infrastruktur baut und betreibt und diese dann vermarktet an die Service Provider. Und wir haben Großkundenverträge, sogenannte Wholesale-Verträge, mit denen wir unseren Kunden sozusagen den Zugang zu unserer Infrastruktur anbieten, die das dann wieder unter ihrer Marke vermarkten. Also Beispiel Vodafone, Vodafone vermarktet unter dem Markennamen Vodafone den Zugang zu unserer Infrastruktur. Und solche Verträge haben wir nicht nur mit der Vodafone, sondern wir haben weitere Partner gewonnen, die unsere Infrastruktur nutzen. Das ist zum einen die 1&1, das sind auch lokalere Spieler wie eine Thüringer Netcom, die in Thüringen tätig ist. Wir haben einen Neueinsteiger gewonnen, der in Deutschland hier tätig sein möchte, kommt aus dem skandinavischen Raum, die heißen Bahnhof Internet. Wir haben eine Vitro Connect und eine Plusnet. Also wir haben schon versucht, jetzt schon eine Vielzahl von Partnern zu gewinnen, die einfach am Ende dafür sorgen werden, dass die Auswahlmöglichkeiten für den Endkunden möglichst groß ist. Und somit muss sich kein Endkunde wirklich auf einen Provider konzentrieren, sondern er hat die Auswahlmöglichkeit und das schafft auch Wettbewerb. Und Wettbewerb heißt auch, dass es attraktive Endkundenangebote am Ende geben wird. Also von daher glauben wir, dass dieses Modell, was wir hier fahren, wirklich im Rahmen von Open Access der genau richtige Ansatz ist, um auch wirklich eine hohe Attraktivität für die Endkunden zu gewährleisten.
Ist ein überzeugender Ansatz, insbesondere wenn man sich eigentlich jetzt den Glasfasermarkt anschaut. Wenn man sich eine Branchenanalyse anschaut, dann sieht man ja, die Take-Up-Rate, also die Bedarfe bei den Konsumentinnen und Konsumenten, scheint noch nicht da zu sein. Aber oft liegt es halt genau daran, was Sie sagen. Einerseits ist der Anschluss to the home nicht kostenfrei. Also Sie machen es kostenfrei, Sie gewährleisten das. Und zum anderen muss ich dann, wenn ich mich dafür entschieden habe, im Zweifel nur den Tarif nehmen von dem ausbauenden Unternehmen. Und das machen Sie auch anders. Von daher sehe ich da natürlich eine große Chance, auch für die anderen Beteiligten hier die Glasfaser generell in Deutschland weiterzubringen. Finde ich schon mal sehr interessant. Jetzt ist das eine das Direct-to-Consumer, also das Endkundengeschäft. Das andere ist ja Kooperationen mit Wohnungswirtschaften oder Immobilien, mit der Immobilienwirtschaft. Und da nimmt ja auch die Digitalisierung von Gebäuden nimmt ja immer mehr an Fahrt auf. Gebäudekonnektivität, Smart Building, Smart Home Anwendung, digitale Services für Mieter. Beobachten Sie vor diesem Hintergrund auch eine steigende Nachfrage nach schnellen, stabilen Netz seitens Wohnungsunternehmen und Eigentümern?
Ja, also aus meiner Sicht, das Thema Digitalisierung ist ein ganz zentrales Thema hier in Deutschland für heute und aber auch für, vor allem für die Zukunft. Und ich glaube, es geht noch viel weiter als die Nutzung von Smart Building oder Smart Home Anwendungen. Und ich sage meinen Mitarbeitern immer, wir können wahnsinnig stolz sein, dass wir das Privileg haben, die Digitalisierung in Deutschland so mitgestalten zu dürfen und so nachhaltig vor allem mitgestalten zu dürfen und dass wir hier eine Infrastruktur bauen, die nicht nur für uns ist oder für unsere Generation, sondern letztendlich die wahrscheinlich noch Jahrzehnte und viele Generationen mit hochbandbreitiger Bandbreite versorgen wird. Also von daher, die Zukunft fängt ja hier erst an und Smart Home, Smart Metering und so weiter, das ist ja nur der Anfang von allem, was kommen wird. Ganz allgemein gesprochen, wir brauchen in den Netzen Geschwindigkeit, wir brauchen Verlässlichkeit, wir brauchen kurze Latenzzeiten, also kurze Reaktionszeiten und letztendlich auch kurzen, geringen Energieverbrauch, was immer auch ein immer wichtigeres Thema wird in der heutigen Zeit. Und all das liefert Glasfaser. Und von daher, ich glaube, da ist allen klar, Glasfaser ist der Treiber für Digitalisierung. Und das hat auch die Wohnungswirtschaft erkannt und ich glaube auch sieht sehr stark, dass der Weg an Glasfaser nicht vorbeigeht. Also von daher, wir sehen da eine ganz, ganz starke Nachfrage, vor allem wenn wir weiter in die Zukunft schauen, wird das noch deutlich steigern.
Die Zukunft fängt erst jetzt an, haben Sie gesagt. Das finde ich schon schön. Und trotzdem muss ich ja als Eigentümer ja schon ganz schön in die Zukunft schauen können. Wenn Sie jetzt zu mir kommen, bedeutet vielleicht, als wenn ich Eigentümer bin, erstmal, dass der FTTH-Ausbau zu Lärm und Dreck führt und die Mieter da vielleicht nicht so angesprochen werden. Wie stark ist denn das Argument jenseits der modernen Infrastruktur und dieses, ne, Must-Have, wie stark ist das Argument, dass die Glasfaser selber als Werttreiber für die Immobilie gilt?
Es ist ein mittlerweile sehr starkes Argument. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn Sie heute eine Wohnung suchen, zum Beispiel über ein Portal, ImmoScout oder sowas, ne, dann wird immer schon direkt mit angezeigt, welche Breitbandinfrastruktur ist dort vorhanden. Und es wird einfach für Mieter ein immer stärkeres Argument sein, dass ich nur eine Wohnung mieten möchte, in der ich leben kann, in der ich arbeiten kann, in der ich Zugang zu moderner Infrastruktur habe. Also das wird ein immer stärkeres Must-Have werden, wenn es um auch die Vermietbarkeit von Wohnraum geht. So, und das wird am Ende auch den Wert steigern, ne? Also beziehungsweise den Wert senken, wenn ich es nicht tue. Ja, also von daher, das ist ein absolut wichtiges Kriterium und ich glaube, es ist schon sehr konkret. Also es ist nicht nur so, dass ich abstrakt sage, ja, ich muss das irgendwann mal haben, sondern es ist schon sehr konkret. Und dass Sie ansprechen, Dreck, Lärm und irgendwie Aufwand in dem Haus, das ist natürlich der Fall. Aber das ist immer der Fall, wenn ich irgendwie modernisiere, wenn ich irgendwas baue, ja, dann muss ich meistens eine Phase durchlaufen, wo es dann irgendwie unangenehm ist, ja, wo ich vielleicht mal irgendwie nicht so leicht in meine Wohnung komme oder da ist irgendwie ein bisschen Dreck. Aber am Ende ist das ein kurzfristiges Projekt und danach habe ich wirklich jahrzehntelang Zugang zu moderner Infrastruktur. Also von daher ist das ein wichtiges Kriterium.
Und durch Ihren Open Access-Ansatz passiert das auch nur einmal und nicht mit jedem Provider mehrmals.
Genau, genau.
Also das ist auch ein großer Vorteil. Welche sonstigen Vorteile sehen Sie denn für Wohnungswirtschafts- oder Wohnungsunternehmen und Kommunen, Städten, die jetzt gezielt auf Glasfaserausbau setzen?
Es ist einfach die Basis für die Zukunft, ne? Und das gilt für die Wohnungswirtschaften, das gilt aber auch für Kommunen und Städte. Jeder Bürgermeister hat das Thema Glasfaser auf seiner Agenda, weil einfach klar ist, dass Wohnraum an Wert verliert, wenn ich nicht Zugang zur hochbandbreitigen Infrastruktur habe. Und das ist sehr deutlich geworden, zuletzt zum Beispiel in der Corona-Pandemie, wie wichtig es ist, ja, dass ich auch stabiles Internet habe, um von zu Hause arbeiten zu können. So, und wir haben noch nicht über die wirklichen Zukunftsapplikationen wie KI und so weiter gesprochen, ne? Also da sind wirklich auch heute schon ganz konkrete Bedarfe, wo ich einfach Glasfaser brauche. Und das ist sowohl für die Wohnungswirtschaft als auch für Kommunen, Städte und so weiter wirklich ein Standortfaktor.
Glasfaser ist die Basis für die Zukunft, haben Sie gesagt. Ist vor 3 Jahren, als ich das erste Mal mit der OXG gesprochen habe, war das Ziel der Bundesregierung, dass 2030 alle Haushalte in Deutschland über gigabit-schnelle Internetanschlüsse verfügen. Nach meinen Erkenntnissen werden wir das nicht mehr schaffen. Und im letzten Jahr das Ministerium für Digitalisierung und Staatsmodernisierung deswegen das TKG-Änderungsgesetz 2026 vorgestellt. Und mit dem Änderungsgesetz sollen bürokratische Hürden gemindert werden und der Glasfaserausbau schneller und unkomplizierter vorangehen. Wie bewerten Sie die aktuellen regulatorischen Entwicklungen grundsätzlich? Wo sehen Sie weiterhin Hürden? Und vielleicht, wie lautet Ihr Appell?
Ja, also zunächst einmal begrüßen wir sehr, dass das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung sich dieses Themas annimmt. Und wir begrüßen auch die Zielsetzung, die dahinter steht, nämlich mit der Anpassung des Telekommunikationsgesetzes eine bessere Dynamik im Glasfaserausbau zu erreichen. Weil, so wie Sie vorhin gesagt haben, werden wir das Ziel 2030, was wir uns gesetzt hatten, für den flächendeckenden Glasfaserausbau schaffen. Da würde ich sagen, da hätte ich meine Zweifel. Das wird wahrscheinlich nicht so funktionieren. Trotzdem war es gut, das als Ambition zu haben. So, was dieses Telekommunikationsgesetz angeht, also Zielrichtung ist komplett richtig. Ich glaube, es gibt auch viele Elemente darin, die sehr hilfreich sein werden. Das Thema Vereinfachung und Beschleunigung ist ganz entscheidend. Also ich will Ihnen mal ein Beispiel geben. Wenn wir heute Glasfaser ausbauen wollen, dann müssen wir natürlich auch entsprechende behördliche Genehmigungen haben. Und da sind wir noch nicht dort, dass jede einzelne Stadt komplett digitale Prozesse hat, ich meine Anträge dort einreichen kann und innerhalb von kürzester Zeit eine Rückmeldung bekomme. Wir haben noch heute noch Fälle, wo wir Anträge achtfach ausgedruckt der Kommune überreichen müssen. Und ich habe gestern noch wieder so einen Stapel Dokumente wirklich handschriftlich unterschrieben, weil es genau so gefordert ist. So, und da sind wir leider wirklich immer noch in vielen Bereichen weit weg von einer Digitalisierung unserer behördlichen Prozesse. So, dann gibt es sehr, sehr viele heterogene Anforderungen der Kommunen an zum Beispiel eine Wiederherstellung von Oberflächen. Und das ist natürlich für ein Unternehmen wie unseres sehr schwierig, wenn jede Kommune andere Ansprüche hat und Anforderungen hat, das umzusetzen und zu skalieren. Weil für uns natürlich entscheidend als deutschlandweit tätiges Unternehmen, dass wir skalieren, dass wir möglichst harmonisieren und die Prozesse in allen Städten gleich sind. Und so, das sind zwei Themen, wo ich sagen würde, da hilft wirklich diese Diskussion um das DKG sehr. Und ich würde mich freuen, wenn das auch entsprechend effizient umgesetzt wird. So, wenn es jetzt natürlich um Kritikpunkte geht und Sie hatten gefragt, gibt es einen Appell? Also natürlich, und da gibt es auch sicherlich Punkte, wo wir sehr, sehr kritisch sind. Und ich will zwei davon herausgreifen. Das eine ist das sogenannte Vollausbaurecht. Also das neue TKG sieht vor, oder der Entwurf sieht vor, dass ausbauende Unternehmen ein Vollausbaurecht bekommen für den kompletten Ausbau von Inhouse-Netzen. Das war bisher nicht der Fall. Bisher musste man entweder Endkunden haben, durfte dann Einzelstiche bauen. Und das neue, der Entwurf sieht vor, dass man halt wirklich ein komplettes Objekt ausbauen darf. Das halten wir für wenig realistisch. Ja, also ich meine, so ein Projekt, sei es der Trassenbau oder sei es auch der Ausbau von Inhouse-Netzen, ist enorm komplex. Ja, man muss sich abstimmen mit den Eigentümern, mit der Wohnungswirtschaft, mit den Tiefbauunternehmen, letztendlich auch mit den Mietern, die ja am Ende den Zugang geben müssen zu den Wohnungen und so weiter. Und das mit der Brechstange über ein Gesetz durchsetzen zu wollen, halten wir für nicht zielführend. Also aus unserer Sicht ist da der kooperative Ansatz weiterhin der richtige und das ist das, was wir auch verfolgen, gemeinsam mit der Wohnungswirtschaft solche Projekte zu machen, gemeinsam die Kommunikationsmaßnahmen durchzuführen, gemeinsam dieses komplexe Projekt zu managen. Und da glauben wir nicht, dass so ein Vollausbaurecht wirklich helfen wird. Und der zweite Aspekt, den ich nennen möchte, da geht es um die Mitnutzung von sogenannter Netzebene 4 Infrastruktur, also Inhouse-Netzen. Das muss man sich plastisch so vorstellen, dass wenn wir ein Inhouse-Netz gebaut haben, zum Beispiel ein Wohnungswirtschaftsobjekt komplett ausgebaut haben und wie vorhin schon gesagt haben, natürlich auch investiert haben, ja, dann soll nach dem neuen Telekommunikationsgesetz die Möglichkeit entstehen, dass sich andere Unternehmen einfach so einmieten, unser Netz zu möglicherweise sogar regulierten Entgelten. Und das, die Entwürfe, die hier im Raum stehen, die würden also wirklich dazu führen, dass unsere Business Cases sich nicht mehr rechnen würden. Dementsprechend halten wir es für sehr kritisch, diesen Ansatz zu fahren. Ja, wir glauben weiterhin an das Prinzip Open Access und nicht an den passiven Zugang zur Infrastruktur. Und wir wollen alle keinen Doppelausbau von Infrastruktur und aus unserer Sicht würde sogar diese Gesetzgebungsentwürfe würden zu Doppelausbau führen, wenn es um den Trassenbau geht, also entlang der Straßen. Also von daher, da sind wir sehr skeptisch und da glauben wir, da muss wirklich noch nachgebessert werden, damit das Gesetz, was ja ein tolles Ziel hat, auch wirklich hinterher effizient ist. Und der Appell, den Sie angefragt hatten, ist, also wirklich ein Umfeld zu schaffen, welches Investitionsanreize setzt, welches Doppelausbau vermeidet und was nicht zu einer Remonopolisierung führt.
Klingt, dass noch einige Hemmnisse durch die Regulation für den Glasfaserausbau bestehen und dass es weiterhin nicht so schnell vorangeht, wie sich das viele ausbauende Unternehmen wünschen. Wenn ich jetzt nach Spanien schaue, da hatten quasi alle Haushalte einen Glasfaseranschluss. Und der Treiber hier war auch die Migration von Kupfer zu Glasfaser. Also jetzt geben Sie uns doch bitte mal den Hintergrund mit. Warum ist dieser Schritt von Kupfer zu Glasfaser auch in Deutschland so entscheidend für den Ausbau? Und wo liegt aus Ihrer Sicht hier der Markttreiber bzw. die Markthemmnisse? Was müsste denn passieren, damit der Glasfaserausbau in Deutschland schneller vorankommt?
Also die sogenannte Kupfer-Glas-Migration ist ein ganz entscheidendes Element, um den Glasfaserausbau in Deutschland attraktiv zu machen. Aber bevor wir jetzt auf die Investitionsseite gehen, möchte ich lieber nochmal aus der Kundenseite schauen. Ja, also wir haben heute in Deutschland eine Kupferinfrastruktur, die vor mehreren Jahrzehnten gebaut wurde und die jetzt auch ans Limit ihrer Leistungsfähigkeit kommt. Ja, mit DSL, VDSL kriegen wir maximal 250 Megabit pro Sekunde hin. Da kann Glasfaser einfach deutlich mehr liefern. Ja, heute sind wir bei 1000 Megabit, in Zukunft 2000 und viel, viel mehr. Also da sind die Grenzen nach oben hin. So, und wir sollten nicht jetzt noch jahrzehntelang versuchen, die alte Kupferinfrastruktur irgendwie aufrechtzuerhalten, nur weil es so ist und weil es immer so war, und stattdessen dann Glasfaser unattraktiv machen, sondern wir sollten jetzt sagen, es ist der Zeitpunkt, eine wirklich nachhaltige Digitalisierung und Modernisierung nach vorne zu bringen. Und wir müssen die alte Infrastruktur abschalten und wir müssen sie durch die neue ersetzen. So, und dafür müssen regulatorische Rahmenbedingungen geschaffen werden. Da gibt es auch erste Ansätze zu, die auch aus unserer Sicht gut sind. Wichtig ist, dass wir Sicherheit geben. Ja, dass wir Sicherheit geben den Bürgern, die natürlich nicht am Ende ihr Netz in Zugang verlieren wollen, sondern die müssen natürlich auch entsprechende alternative Zugänge dann haben. Ich darf die neue Infrastruktur erst abschalten, wenn ich die neue schon habe, das ist ganz klar. Aber auch aus der Investitionsperspektive ist das Thema Kupfer-Gas-Migration natürlich ganz wichtig, weil Investoren wollen ja am Ende auch sicherstellen, dass die enorm hohen Investitionen, die hier getätigt werden, und wir reden über Milliardenbeträge, sich rechnen. Und da würden natürlich mutige Schritte in Richtung einer Kupfer-Glas-Migration enorm helfen, weil sie wirklich dann am Ende dafür sorgen, dass wirklich jeder Kunde von der alten Infrastruktur auf die neue wechselt. Und wenn wir da klare Rahmenbedingungen haben und ein klares regulatorisches Framework haben, glaube ich, dann wird der Glasfaserausbau in Deutschland auch nochmal ordentlich Schub bekommen. Wichtig ist dabei in dieser Diskussion, das darf auch hier wieder nicht zu einem Cherry-Picking führen von Einzelunternehmen, insbesondere natürlich von unserem Incumbent, der Deutschen Telekom, ne, sondern es muss ein fairer Prozess sein, ja, der allen Marktteilnehmern gleiche Chancen bietet. Und das ist das, was halt auch im Rahmen dieser TKG-Regulierung, der Gesetzgebung halt angelegt sein muss.
Dass es anders geht, dafür braucht es nur einen Blick ins Ausland. Letztens in Zürich gesehen ist 10-Gig-Anschluss auch schon Standard. Und wir reden hier noch über 1 Gig. Im nahen Ausland ist es schon ein bisschen anders. Die regulatorischen Rahmenbedingungen sind da. Sie werden auch die nächsten 5 Jahre bleiben. Aber lassen Sie uns trotzdem mal die nächsten 5 Jahre jetzt in die Zukunft blicken, also auf 2031. Wie weit wird Deutschland Ihrer Einschätzung nach beim Glasfaserausbau dann sein? Welche Herausforderungen werden immer noch da sein oder vielleicht auf uns zukommen? Und welche Rolle wird die OXG beim Glasfaserausbau 2031 spielen?
Ja, also 2031 ist in 5 Jahren. Es ist eigentlich gar nicht mehr so wahnsinnig weit weg, wenn man bedenkt, dass dann natürlich solche Glasfaserprojekte auch etwas Zeit benötigen. Ne? Also werden wir einen flächendeckenden Ausbau in Deutschland haben, Glasfaser in jedem einzelnen Haushalt? Meine Meinung ist wahrscheinlich nicht. Aber wir werden große Fortschritte machen. Der Glasfaserausbau geht mit großen Schritten voran. Das gilt insbesondere also für uns natürlich. Ne? Wir bauen jetzt wirklich mit einer sehr, sehr hohen Geschwindigkeit mittlerweile schon. Und das werden wir weiter tun. Und dementsprechend ist unsere Ambition in den nächsten 5 Jahren, da also wirklich einen sehr, sehr großen Beitrag zu leisten, dass Glasfaser in die Fläche kommt. Ja, unser Zielbereich ist natürlich, sind die städtischen Bereiche, dicht besiedelten Bereiche, wo wir unseren Beitrag leisten wollen. So, Herausforderungen werden bleiben. Das ist ganz klar. Ich meine, man muss natürlich auch bedenken, dieses Geschäft ist, wir hatten es vorhin schon mal angedeutet, als wir über das Thema Inhouse-Ausbau gesprochen haben. Der Ausbau von Glasfaser ist natürlich komplex und schwierig. Und da sind viele Spieler mit am Werk, da sind viele Tiefbauunternehmen am Werk. Da müssen Straßen geöffnet werden, da müssen Sperrungen eingerichtet werden. Das ist erstmal eine sehr zähe Aufgabe und manchmal auch nervige Aufgabe, vielleicht für diejenigen, die darunter leiden. Aber ich glaube, wir müssen hier wirklich das Gesamtbild sehen und immer daran denken, wir bauen hier die Zukunft für uns und für unsere nachfolgenden Generationen. Und das schaffen wir alle mit Mut und guter Zusammenarbeit und Kooperation. So, und wir als OXG werden hier einen Beitrag leisten. Und das ist unser Ziel, also bis 2031 den Ausbau hier massiv mit nach vorne zu bringen und für die Digitalisierung zu sorgen. Und gehe davon aus, dass auch viele andere Unternehmen bauen werden und wir wirklich einen flächendeckenderen, aber nicht komplett flächendeckenden Ausbau haben werden.
Sehen Sie irgendwelche technologischen oder marktseitigen Entwicklungen, die den Ausbau besonders prägen?
Ehrlicherweise für uns als Unternehmen haben wir das Glück, dass wir vergleichbar spät gestartet sind. Ja? Also wir sind ja erst vor 3 Jahren an den Start gegangen und technologisch hat sich unglaublich viel getan. Also insbesondere, wenn man auch hier wieder an das Thema Digitalisierung denkt, von unseren Prozessen, von unserer Art, wie wir bauen, dann sind mittlerweile, gibt es Tools am Markt, die wirklich unseren ganzen Bauprozess komplett digitalisieren. Und das sind Tools, die uns wirklich helfen, ja, einen digitalen Zwilling unserer kompletten Infrastruktur zum Beispiel zu entwickeln. Also technologisch hat sich da viel getan, da wird sich noch viel tun. Das ist sicherlich ein ganz entscheidender Schritt, der uns effizient macht. So, es wird aber weitergehen, natürlich Stichwort KI, ne? Also ich bin persönlich ein großer Verfechter von KI und ich glaube an die Potenziale und präge auch immer wieder, dass wir hier im Unternehmen den Einsatz von KI einfach, der muss ins Fleisch und Blut übergehen bei uns, weil das wird uns noch effizienter machen und noch schneller machen und noch besser. Also von daher technologisch sind wir in einer Phase, wo wir massive Unterstützung bekommen. So, und marktseitig, wir werden in Zukunft immer mehr Anforderungen haben an Bandbreite, an Stabilität, an Qualität, an kurze Latenz, an Energieeffizienz und all das. Also all das wird dazu beitragen, dass sowohl auf der Supply-Seite, also beim Bau, es schneller geht, aber auch auf der Demand-Seite bei den Anforderungen der Kunden und der Nachfrage der Kunden.
Welche Bedeutung wird der Glasfaser Ihrer Meinung nach künftig für die Entwicklung von Wohnquartieren in Städten und Kommunen spielen?
Es wird ein absolutes Muss sein. Also es ist nicht mehr die Frage, ob, sondern es ist einfach klar, Glasfaser muss in solchen Projekten mitgedacht werden. Das ist so, wie wenn ich eine Immobilie baue, dass ich plane, dort Strom zu haben, Wasser zu haben. So muss auch hochbandbreitige Glasfaserinfrastruktur Teil meiner Planung sein. Wenn ich heutzutage noch neu baue und das nicht mitdenke, dann mache ich einfach einen substanziellen Fehler. Also von daher, das muss auf der Agenda sein von Immobilieneigentümern, von Wohnungswirtschaften, von Eigenheimnutzern und so weiter. Also das ist ein absolutes Muss.
Wenn Glasfaser ein Muss ist, ist es dann auch Ihre heutige Botschaft an die Wohnungswirtschaft, die Sie senden wollen, dass es ein absolutes Muss ist?
Absolut, ja. Also, da ist nicht mehr viel Überzeugungsarbeit notwendig. Also unsere Erfahrung mit der Wohnungswirtschaft ist, dass das Thema Glasfaser überall auf der Agenda steht. Und wir haben wirklich kaum noch Fälle, wo man da erst noch Überzeugungsarbeit leisten muss. Also auch die Wohnungswirtschaft hat das klar erkannt, dass Glasfaser einfach erforderlich ist.
Und das bringt mich jetzt auch zu meiner Abschlussfrage, die ich hier meinen Gästen immer am Ende der Podcast-Aufnahme stelle. Herr Rüther, wenn wir uns in 10 Jahren wieder zu einer Folge Stadtland vernetzt treffen, sprechen wir dann überhaupt noch über 1 Gigabit-Anschlüsse, Glasfaserausbau oder welche Themen sprechen wir in 10 Jahren?
Also zunächst einmal würde ich mich freuen, in 10 Jahren wieder mit Ihnen darüber zu sprechen. Ich glaube, wir werden nicht mehr über den Ausbau als solchen sprechen. Ich glaube, wir werden in 10 Jahren tatsächlich einen Großteil der Höhle bereits geschafft haben. Wir werden dann deutlich mehr in den Richtung Vollausbau gehen. Ich glaube, wir werden in 10 Jahren eher über die Anwendungen reden. Was sind die Anwendungen, die wir bis dahin sehen? Was sind die, die es noch geben wird? Bandbreite wird nicht das Thema sein. Also ob wir eine Limitierung haben auf 1, 2 oder 10 Gigabit, ist nicht das Problem. Unsere Infrastruktur kann das alles und noch viel mehr. Also 10 Gigabit wären heute schon problemlos möglich mit unserem Netz. Also ich glaube, wir werden eine unglaublich spannende Diskussion haben um Anwendungen, die diese hohen Bandbreiten, diese kurzen Latenzen und all das nutzen. Und ich glaube, das wird eine spannende Diskussion werden, weil es geht dann darum, wie können wir für Bürgerinnen und Bürger mit diesen Anwendungen das Leben besser machen, das Leben erleichtern, schöner und einfacher machen. Und hoffentlich werden wir viele, viele Chancen sehen, die sich daraus ergeben für den Alltag, für das Leben, für die Sicherheit und die Gesundheit. Und ich glaube, das wird wirklich eine unglaublich spannende Zeit, die da vor uns liegt. Und wir werden viel technologischen Fortschritt sehen, im positiven Sinne, der uns wirklich helfen soll, unser Leben besser zu machen. Und ja, von daher, ich freue mich auf die Diskussion mit Ihnen in 10 Jahren.
Die Diskussion freue ich mich auch und ich hoffe wirklich, dass bis dahin die Glasfaser ganz Standard ist in allen Haushalten, dass sich das durchgesetzt hat. Also was ich heute mitgenommen habe, war auf jeden Fall dieser Ansatz, den Sie verfolgen, dass der Vollausbau wichtig ist, dass Open Access ein Mittel ist, um die maximale Flexibilität für die Kunden und Kundinnen zu gewährleisten. Und ich hoffe auch, dass wir in 10 Jahren nicht mehr über bürokratische Hemmnisse sprechen, wie den 8-fachen Ausdruck von Anträgen, der die hervorragende CO2-Bilanz der Glasfaser nur mindert. Vielen herzlichen Dank für diese Rückein- und Ausblicke in OXG und den Glasfaserausbau. Herr Rüther, vielen Dank, dass Sie heute unser Gast waren.
Ganz herzlichen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns gern auf Ihrer Podcast-Plattform und abonnieren Sie unseren Podcast Stadtland vernetzt. Tschüss und auf Wiederhören, Ihr Christian Heinkle und das Team Immobilienwirtschaft der Vodafone.
Das war Stadtland vernetzt. Der Vodafone-Podcast für und mit der Immobilienwirtschaft. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wir freuen uns, wenn Sie wieder dabei sind. Bleiben Sie mit uns vernetzt und abonnieren Sie unseren Podcast.